Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, dass du wiederkommen wirst. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du diese Welt nicht sich selbst überlässt, sondern dass du wiederkommen wirst. Amen. Wer von euch kennt die Geschichte von Robin Hood? Wer von euch findet sie cool, die Geschichte von Robin Hood? Schön, ich finde sie auch cool. Und ich durfte letzten Sommer wieder einmal in ein Jungscharlager gehen. Und das war wirklich eine große Ehre für mich. Ich durfte sogar Robin Hood spielen in diesem Lager, eine ganze Woche lang. Robin Hood. Und Robin Hood, der lebte ja, und wirkte, ja, das ist vielleicht ein bisschen zweifelhaft, wie er wirkte, aber er lebte und wirkte in der Erwartung, dass König Löwenherz, der rechtmäßige König von England, wieder zurückkehren würde und das Unrecht in Gerechtigkeit zu verwandeln, das Unrecht, das herrschte während der Abwesenheit des Königs Löwenherz. Robin Hood versuchte selber mit seinen Mitteln ein Stück Gerechtigkeit herzustellen, aber vor allem wartete er auf den König, auf die Rückkehr des Königs, dass dieser wieder Gerechtigkeit herstellen würde. Und dieser König kam irgendwann zurück, verkleidet als armer Bauer. Kam er in unser Lager und schaute, was Robin Hood und seine Gefährten so tun. Und Robin Hood, der verteilte ja das Geld den Armen, die es benötigen. Und so gab er auch dem verkleideten König Geld und sagte, ja, du bist ein armer Bauer, ich gebe dir Geld. Schau, du kannst auch bei uns essen, ich lade dich ein zum Nachtessen. Und der König ließ sich einladen und irgendwann kam der Moment, da er seine Hüllen fallen ließ, seine Verkleidung und sich als König von England, als König Löwenherz offenbarte. Und das war der Höhepunkt des ganzen Lagers. Robin Hood fällt auf die Knie vor dem König, gibt ihm die Ehre, sagt, ja, du bist der rechtmäßige König über dieses Land. Ich gebe dir die Ehre. Und der König, der nahm dann Robin Hood und seine Gefährten und gab ihnen eine Aufgabe in seinem Reich. Es gab auch ein Festessen und alle freuten sich, dass die Gerechtigkeit wiederhergestellt wurde. Und die Sage von Robin Hood, die lebt von dieser Spannung. Wann kommt der König zurück? Und was geschieht dann mit Robin Hood und seinen Gefährten? Erleben sie eine schöne oder eine böse Überraschung? Sie erlebten eine schöne Überraschung. Der König schmiss ein Fest mit ihnen, mit uns. Und wir merken dieses Muster, das erinnert uns an die Wiederkunft Jesu. Wir leben erwartungsvoll. Wir leben in dieser Erwartung wie Robin Hood, dass der König zurückkommt. Ich lese aus Matthäus 24, die Verse 43 bis 51. Ich lese sie aus der Neuen Evangelistischen Übersetzung und ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus spricht, und das ist doch klar, wenn ein Hausherr wüsste, zu welchem Zeitpunkt der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So solltet auch ihr immer bereit sein, denn der Menschensohn wird dann kommen, wenn ihr es gerade nicht erwartet. Wer ist denn der treue und kluge Knecht, dem sein Herr aufgetragen hat, der ganzen Dienerschaft zur rechten Zeit das Essen zuzuteilen? Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei dieser Arbeit findet, wie sehr darf sich dieser Knecht freuen? Ich versichere euch, sein Herr wird ihm die Verantwortung über seine ganze Habe übertragen. Wenn der Sklave, wenn der Knecht aber ein böser Mensch ist und denkt, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt, die anderen Knechte zu schlagen, während er sich selbst üppige Mahlzeiten gönnt und sich gemeinsam mit anderen Trunkenbolden betrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag zurückkommen, an dem er es nicht erwartet hat, und zu einer Stunde, die er nicht vermutet. Er wird den Knecht in Stücke hauen und ihn dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind und wo das große Weinen und Zähneknirschen anfängt. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Jesus gibt immer noch Antwort auf die Frage, wann er denn wieder zurückkomme, nach der Frage, nach dem Tag seiner Wiederkunft. Wann wird Jesus wiederkommen? Und er sagt, wenn er wiederkommt, dann wird er kommen wie ein Dieb in der Nacht. Nun kannst du versuchen, genau dann bereit zu sein. Kannst die ganze Nacht durchwachen, wie der Hausherr, um den Dieb genau zu erwischen. Nun, wenn dieser Dieb so geschickt ist wie Robin Hood, oder sagen wir mal halb so geschickt wie Robin Hood, dann wirst du ihn nicht erwischen, weil er zu schlau ist. Er wird dich trotzdem austricksen und es wird dir nicht gelingen. Der Menschensohn wird dann kommen, wenn ihr es gerade nicht erwartet. Am schönsten wäre es doch, wenn Jesus an einem Sonntagmorgen zurückkommen würde. Stell dir vor, wir singen zusammen, wenn der König kommt. Wir hatten das noch auf der Liste, hatten jetzt keine Zeit mehr dafür. Wenn der König kommt, mit Anmut und Ehre den Raum betritt, alles wird sich beugen, wenn der König kommt. Das wäre doch der perfekte Moment für die Wiederkunft Jesu. Doch der Menschensohn wird dann kommen, wenn ihr es gerade nicht erwartet. Jesus sucht nicht den pompösen Empfang, sondern er will die Menschen in ihrem alltäglichen Leben treffen. Nicht in Sonntagsstimmung, nicht zu feierlichem Empfang eingerichtet. Jesus wird unerwartet wiederkommen, weil er mehr an deinem Alltagsleben interessiert ist als an deinem Sonntagsleben. Er will deine Alltagskleider, deine Alltagshände, dein Alltagsherz sehen und nicht den schönen Sonntagsanzug. Als Kirche sollen wir eine Church to go sein, wie ein Coffee to go. Das hat Rudi mal geprägt, hat mir sehr gut gefallen. Die Nachfolge Jesu ist mehr als am Sonntag in die Kirche zu gehen. Ja, wir sollen in der Erwartung leben, dass Jesus wiederkommt. Und wir sollen bereit sein, wenn er wiederkommt. Doch diese Bereitschaft bedeutet nicht, alles daran zu setzen, den Zeitpunkt seiner Wiederkunft genau, möglichst genau bestimmen zu können. Diese Bereitschaft bedeutet aber auch nicht, in Passivität und Erwartungslosigkeit zu verfallen. Wie können wir uns denn bereithalten für die Wiederkunft Christi? Was bedeutet es denn, bereit zu sein? Jesus sagt, seid bereit für die Wiederkunft. Seine Antwort ist verblüffend. Sie ist sehr einfach. Es braucht dazu kein Spezialwissen, es braucht kein theologisches Studium. Jesus erklärt dieses Bereitsein, diese Bereitschaft mit einem einfachen Gleichnis vom treuen und vom bösen Knecht. Da ist ein Gutsherr, der verreist für eine bestimmte Zeit und er überträgt einem seiner Knechte die Verantwortung, gut für die Dienerschaft zu sorgen. Er gibt seinem Knecht einen klaren Auftrag. Er beruft ihn zu einer klar bestimmten Aufgabe, für seine Mitknechte zu sorgen, zu schauen, dass alle genug Essen und Trinken haben, dass alles in seiner Ordnung abläuft. Pikantes und entscheidendes Detail: Der Gutsherr sagt seinem Knecht nicht, wann dass er zurückkommt. Der Knecht, der kann sich nun entweder als treu und klug erweisen oder dann als böse. Entweder führt er den Auftrag aus, nimmt diese Aufgabe wahr, die Verantwortung, oder dann eben nicht. Jesus beschreibt das sehr plastisch, dieser böse Knecht, der sagt, ja, mein Herr, der kommt noch lange nicht. Ich werde das Leben genießen. Er beginnt, die anderen Diener zu schlagen, währenddem er sich selbst üppige Mahlzeiten gönnt und sich gemeinsam mit anderen Trunkenbolden betrinkt. Was will Jesus uns damit sagen? Mit dem Herr meint er sich selbst. Wer ist denn der Knecht? Mit diesem Gleichnis sind wir Gläubigen angesprochen, ein jeder von uns. Denn einem jeden von uns hat Jesus einen Auftrag übertragen. Jeden von uns hat er in eine bestimmte Aufgabe berufen. Auch der Knecht, der sich als böse in seinem Herzen entpuppt, gehört zur Gemeinschaft, zur Gemeinde Jesu. Unser Auftrag ist klar. Klar ist auch, dass niemand von uns weiß, wann Jesus wiederkommt. Die entscheidende Frage ist, was wirst du am Tun sein, wenn Jesus kommt? Wirst du dich in Liebe um die sorgen, die Gott dir anvertraut hat? Oder ist die Liebe in deinem Herzen erkaltet und du drehst dich bloß um deine eigenen Bedürfnisse, indem du primär dafür schaust, dass es deinem Bauch gut geht, dass es dir gut geht? Dieses Gleichnis ist eine Vertiefung von Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird auch die Liebe in den meisten erkalten. Wir halten uns bereit für die Wiederkunft Jesu, indem wir treu tun, zu was Gott uns berufen hat und indem wir dies in Liebe tun. Was bedeutet dies konkret? Ich will es anhand von drei Bereichen kurz beleuchten. Es geht dabei um unseren ganz gewöhnlichen Alltag. Es geht um unsere Ehe und Familie. Es geht um unseren Beruf, unsere Arbeit. Und es geht um das Reich Gottes, um die Gemeinschaft der Gläubigen. Jesus hat in den vorangehenden Versen 36 bis 42, in denen er sehr konkret über seine Wiederkunft spricht, auch ganz gewöhnliche Alltagssituationen vor Augen. Er spricht von Essen und Trinken, von Heiraten, Familiegründen, Arbeiten auf dem Feld oder an der Getreidemühle. Das war das Leben zur Zeit Jesu. Und im Prinzip ist es auch noch das Leben heute. Was heißt es, bereit zu sein und seine Berufung wahrzunehmen in der Ehe und der Familie? Falls du verheiratet bist, falls du Kinder hast, die dir Gott anvertraut hat, dann hast du eine Berufung Gottes, für deine Ehefrau, für deinen Ehemann zu sorgen und für deine Kinder. Das war während der ganzen Corona-Krise nicht ganz einfach. Es gab eine Umfrage, habe ich letzte Woche das Resultat gelesen. 20% in der Schweiz haben angegeben, dass sie mehr Spannungen und Konflikte hatten zu Hause während dieser Zeit. Das sind jeder Fünfte, also viele, hatten mehr Spannungen und Konflikte während dieser intensiven Zeit mit Homeschooling, Homeoffice und so weiter. Wie gehst du damit um, mit diesen Spannungen und Konflikten? Falls Jesus morgen wiederkommen würde, bei was würde er dich antreffen? Würde er dich dann dabei finden, wie du in Liebe für deine Frau sorgst? Da gibt es viele Möglichkeiten. Eine zum Beispiel, indem du den Abwasch machst am Abend, anstatt sofort vor den Fernseher dich bequem hinzulegen und das nächste Fußballspiel zu schauen, da man ja jetzt wieder Fußball spielen darf. Oder nervst du dich gerade darüber, dass deine Kinder nicht so ruhig sind, wie du dir das vorgestellt hast? Brennt die Liebe zu deinem Ehepartner und zu deinen Kindern in dir, sodass du sie mit dem versorgst, was sie zum Leben brauchen? Nicht nur Essen, sondern auch Aufmerksamkeit, Zuwendung, Zeit, das Wort Gottes und so weiter. Oder ist deine Liebe zu deiner Familie erkaltet? Im Beruf. Wir verbringen einen sehr großen Teil unserer Zeit im Beruf, bei der Arbeit. Hast du eine Sicht dafür, wie du durch deine Arbeit Gottes Wesen reflektieren kannst? Oder bist du einfach froh, dass möglichst bald Feierabend ist und du wieder rauskommst aus dieser Bude? Brennt die Liebe zu deinem Beruf oder ist sie erkaltet? Brennt die Liebe zu den Menschen, mit denen du arbeitest oder für die du arbeitest? Ich habe mich gefragt, als ich noch einmal zurück in den Spital ging, um zu arbeiten: Gott, was hast du vor damit, wenn ich noch einmal in dieses Team zurückgehe? Ich hatte mehrere Jahre gearbeitet dort, dann war ich 3 Jahre als Jugendarbeiter am Arbeiten und bin dann noch einmal zurückgegangen in dieses Team im Spital für 2 Jahre. Und ich dachte, das kann nicht einfach sein, nur um ein bisschen Geld zu verdienen, sondern Gott, zeig mir meine Aufgabe, die ich habe, wenn ich zurückkomme in dieses Team. Und ganz zum Schluss dieser Zeit erhielt ich die Möglichkeit, meine Masterarbeit vorzustellen, meinem Team. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben über die christliche Hoffnung am Lebensende. Im Kontrast zur ganzen Diskussion rund um Sterbehilfe etc. Und meine Stationsleiterin hatte solches Vertrauen in mich, dass sie mir eine halbe Stunde Zeit gegeben hat, meine Masterarbeit vorzustellen. Vor etwa 30 Kolleginnen. Und das war eine riesige Chance. Und das war nur möglich, weil meine Stationsleiterin mir das Vertrauen geschenkt hat. Und ich hoffe, dass ich dieses Vertrauen nicht enttäuscht habe. Aber ich habe gemerkt, dafür hat es sich gelohnt, noch einmal zurückzugehen, 2 Jahre dort zu arbeiten. Es gab noch viele andere Gründe, warum es sich auch gelohnt hat, aber das war ganz klar für mich dann einer der Gründe, warum ich Gott dort haben wollte. Ja, im dritten Bereich, in der Gemeinschaft der Gläubigen, da geht es um die Ausbreitung des Reiches Gottes. Und ich glaube, bei diesem Gleichnis sehen wir, Glauben hat ganz viel mit Tun zu tun. Glauben ist nicht nur Wissen für Wahrhalten, sondern das auch umzusetzen, zu leben. Church to go. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 1000-mal gehört. Wie oft umgesetzt? Wem kann ich zum Nächsten werden? Lässt du dich von Gott unterbrechen in deinem Tagesgeschäft oder bist du nur mit dir selbst und deinen Bedürfnissen beschäftigt? Brennt die Liebe für das Reich Gottes in dir oder ist sie erkaltet? Jesus preist diejenigen glückselig, die treu in ihren alltäglichen Berufungen leben, dieser nachgehen und dabei die Liebe trotz Ungerechtigkeiten nicht erkalten lassen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei dieser Arbeit findet, wie sehr darf sich dieser Knecht freuen? Wie schön wird es sein, dieses Glück zu erfahren, wenn Jesus kommt und Freude hat an dem, was ich gerade am Tun bin. Dann wird er den treuen und klugen Knecht in eine größere Verantwortung stellen. Er wird ihm wichtigere Aufgaben übertragen. Was für eine schöne Überraschung. Bist du bereit für die Wiederkunft Jesu? Sag nicht zu schnell und zu unbedacht Ja zu dieser Frage. Innerhalb der Kirchengemäuer hat schon immer eine unheimliche Gefahr gelauert, die Gefahr der Heuchelei. Jesus spricht nicht nur vom treuen und klugen Knecht, sondern auch vom bösen Knecht, der sich überhaupt nicht um die Bedürfnisse derer kümmert, die ihm anvertraut sind. Ja, er vernachlässigt sie bewusst, er schlägt sie und er richtet sein Leben ganz darauf aus, seine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Sprich, er ist völlig auf sein eigenes Ego fixiert und zentriert. Und diesen Knecht erwartet keine Freude, kein Erbarmen, wenn sein Herr wiederkommt, sondern ein brutales, ein drastisches Gericht. Er wird in Stücke gehauen. Das sind die Worte Jesu, nicht meine Worte. Er erhält seinen Platz bei den Heuchlern. Warum bei den Heuchlern? Heuchler sind im Grunde genommen Schauspieler. Sie tragen eine Maske und sie geben somit vor, jemand zu sein, der sie in Wirklichkeit jedoch gar nicht sind. So zeigt es sich beim bösen Knecht, dass er zwar vorgab, seinem Herrn zu dienen, doch in Wirklichkeit diente er sich selbst. Er war froh, dass der Herr wegging und hoffte, dass er möglichst lange wegbleibt und ihn in Ruhe lässt. Er war froh, dass der Herr verschwunden ist. Er gab vor, seinem Herrn zu dienen, doch in Wahrheit diente er seinem eigenen Bauch, seinem eigenen Ego. Und dies offenbarte sich eben nicht am Sonntag in der Kirche, sondern dazu musste ihn sein Herr überraschen, indem er zurückkam, als dieser ihn nicht erwartete und ihn bei einem seiner Trinkgelage antraf. Wehe einem solchen Knecht, der sich als Heuchler entpuppt. Dieser verfällt einem schrecklichen Gericht. Er wird verdammt an einen Ort, an dem großes Weinen und Wehklagen, Zähneknirschen sein wird. Und damit meint Jesus den Ort der absoluten Gottesferne. Das ist ein schrecklicher Ort. Dort, wo Gott nicht ist, dort ist die Hölle. Wer Jesu Wiederkunft nicht erwartet, seine Berufung vernachlässigt, erweist sich als Heuchler, der gerichtet wird. Was für eine böse Überraschung. Wie können wir es vermeiden, zu Heuchlern zu werden? Wenn uns Jesus dieses Gleichnis erzählt, dann werden wir alle nicken und sagen, ja klar, natürlich will ich ein treuer und kluger Knecht sein. Ich will meine Verantwortung in Familie, Beruf und Gemeinde wahrnehmen. Doch wie sieht es in deinem Leben unter der Woche aus, unter dem Druck und den Herausforderungen des Alltags? Das musste ich gerade heute Morgen selbst erfahren, musste ich bekennen, dass ich kein treuer und guter Knecht war. Ich brauchte die Hilfe Jesu. Jesus selbst weiß das, der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Doch sagt er uns nun, streng dich gefälligst an, trainiere deinen Willen, arbeite hart für mich, dann werde ich vielleicht dann ein gutes Urteil über dich fällen, wenn ich zurückkomme. Ist das seine Botschaft? Dann haben wir ein Problem. Sobald Jesu Forderungen und unser tatsächliches Leben auseinander zu klaffen beginnen. Und da wir uns voreinander keine Blöße geben wollen, ist die Versuchung groß, noch schnell den Sonntagsanzug über unser Leben zu werfen, bevor wir in die Kirche gehen. Und schon lauert die Heuchelei. Nein, Jesus sagt, wachet und betet. Er sagt nicht, streng dich gefälligst an. Er sagt, wachet und betet. Und während wir wachen und beten, sehen wir Jesus vor uns, den vollkommenen, treuen und klugen Knecht. Der Einzige, der je auf der Erde gelebt hat und Gottes Gebot der Nächstenliebe zu jeder Zeit und gegenüber jedem Menschen vollkommen umgesetzt hat, gelebt hat. Wir sehen Jesus, wie er freiwillig die Stelle des bösen Knechtes übernimmt und seinen Rücken den römischen Peitschen darbietet und sich selbst in Stücke reißen lässt. Wir sehen ihn, wie er sich anstelle dieses bösen Knechtes ans Kreuz schlagen lässt, wie er, beladen mit der Sünde der Welt, den verzweifelten Schrei der Gottverlassenheit ausstößt. Für dich, für mich, die wir in unserem Herzen erkennen, dass wir auch immer wieder in die Egozentrik verfallen, in die der böse Knecht verstrickt war. Indem wir uns ganz auf den vollkommen treuen und klugen Knecht verlassen, der freiwillig die Stelle des bösen Knechtes eingenommen hat und sich für uns in Stücke hat reißen lassen, werden wir von innen heraus verändert und verwandelt. Wir brauchen dann nicht mehr selbst den vollkommen treuen und klugen Knecht zu spielen, um ja ein gnädiges Urteil von Gott zu erhalten, sondern dürfen unser Leben aus der Dankbarkeit heraus gestalten für das, was Jesus für mich getan hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat, schreibt Johannes im 1. Johannes 4. Wie können wir bereit sein für die Wiederkunft Jesu? Indem wir treu tun, zu was Gott uns berufen hat und dabei die Liebe nicht erkalten lassen. Der Rat von Paulus an Timotheus im 1. Timotheus 1, 4 bis 5 fasst dies prägnant zusammen und gilt genauso auch für uns heute. Paulus schreibt an Timotheus, sie sollten sich nicht mit jüdischen Legenden und endlosen Abstammungsregistern abgeben, denn das führt nur zu spekulativen Streitereien und fördert nicht den Heilsplan Gottes, der zum Glauben führt. Das Ziel jeder Anweisung und Unterweisung ist jedoch Liebe, und zwar Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Man könnte auch noch hinzufügen, sie sollten sich nicht mit endlosen Versuchen abgeben, den Tag der Wiederkunft Christi zu bestimmen, sondern das Ziel jeder Anweisung und Unterweisung ist jedoch Liebe, und zwar Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Auf dieses Ziel wollen auch wir zustreben und uns dabei immer wieder Jesus vor Augen halten, wie er für uns das erreicht hat, wozu er uns bestimmt hat. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du der vollkommen gute, treue und kluge Knecht bist. Ich danke dir, dass du für mich erfüllt hast, was von mir gefordert ist. Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Und ich danke dir, dass ich daraus die Dankbarkeit und die Kraft schöpfen darf, dir zu folgen, auch wenn wir jetzt dann wieder aus der Gemeinde hinausgehen, in unseren Alltag, in unser Leben mit Familie, mit Freunden, bei der Arbeit. Und dass wir da deine Liebe leben können. Ich danke dir, dass du uns sendest, aber nicht alleine, sondern mit deinem Heiligen Geist, der in uns wirkt und vollbringt, was du willst. Ich danke dir. Amen.